Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wenn heute an irgendeiner Hochschule eine Tür aufgeht und eine Frau kommt rein, um das Seminar zu halten oder einen Vortrag, dann behaupte und hoffe ich jetzt auch mal, dass es niemanden gibt, der sagt, huch, was ist das denn, eine Frau? Weil es zum Glück mittlerweile völlig normal ist, dass Frauen Professorinnen sind, auch wenn es immer noch deutlich weniger Professorinnen gibt als Professoren. 1733, vor 290 Jahren also, da sah die Sache noch ganz, ganz anders aus. Da war das Studieren und vor allem auch das Lehren Männersache. Bis Laura Bassi kam, eine Italienerin, in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Frau. Sie wurde die allererste Universitätsprofessorin in Europa und das, obwohl sie auch noch 8 Kinder bekam. Vielleicht, weil ihr Mann sie unterstützte, zu dieser Zeit auch sehr ungewöhnlich, mit Sicherheit aber, weil sie sehr klug war.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo, guten Tag, Matthias.
Ich grüße dich.
Bevor wir über Laura Bassi reden, reden wir über Sondershausen. Denn dort fahren wir hin mit der Eine Stunde History am 22.11.
Und zwar ins Achteckhaus. Und da reden wir über den Tod Karls des Großen. Ein merkwürdiges Thema, aber sehr interessant. Anmelden könnt ihr euch unter anmeldung.deutschlandradio.de und der Eintritt ist frei. Und wir freuen uns.
22. November, Sondershausen.
Genau.
Zurück zu Laura Bassi. Die wird 1733, haben wir eben schon gesagt, Professorin in Bologna. Wie sah denn zu dieser Zeit überhaupt die Universitätslandschaft aus in Europa?
Die sah sehr mau aus in dieser Zeit und die erste Universität war vermutlich wirklich Bologna. Allerdings streitet sich Bologna mit Parma und Salerno um die Frage, ob es nun die erste Universität war. Aber zuerst einmal nach Bologna. Dort steht im Siegel der Universität Alma Mater Studiorum. Anno Dominum 1088. Also metaphorisch gemeint heißt das Ernährung mit oder durch Bildung und Wissen im Jahre des Herrn 1088. Aber es gibt eben wie so oft im Mittelalter keine wirklich gesicherten Quellen über das exakte Gründungsdatum, außer eben dem Siegel. Und das hat die Universität natürlich sehr viel später in Auftrag gegeben. Aber egal, die Universität von Bologna ist sehr alt und wenn nicht die erste, dann mindestens eine der ersten Universitätsgründungen in Europa. Und in Bologna ging es vor allem um Jura.
Du hast es gerade schon kurz gesagt, Parma und Salerno, die versuchen Bologna da den Rang streitig zu machen. Ne?
Ja, und Parma, die sagen, wir sind im Jahr 962 gegründet worden, also deutlich früher. Aber auch das ist nicht so richtig mit Quellen abzusichern. Die Universität von Salerno, die beruft sich auf die Schule von Salerno und die gab es tatsächlich schon im 10. Jahrhundert. Dort wurde gelehrt Theorie und Praxis von Ärzten und Pfleger. Also wir könnten vielleicht sagen, sowas wie eine medizinische Forschungs- oder Forschungs- und Lehranstalt. Und es war wohl der Entstehungsort einer eigenständigen europäischen Medizin. Sicher ist, Jura und Medizin, das waren die Schwerpunkte der ersten Universitäten in Europa.
Warum gerade diese beiden Fachrichtungen?
Naja, Medizin ist ja klar. Es gab natürlich immer schon den Wunsch, Krankheiten zu heilen. Früher war das in Klöstern der Fall. Da gab es Hilfe für Kranke und Schwache. Das war aber auch irgendwie so als wie eine christliche Pflicht. Und Salerno entstand aus einem Benediktinerkloster, das gebaut worden war um 529. Das war ein Hospital für erkrankte Ordensbrüder. Aber auch bei Jura ist es nachvollziehbar, denn in dieser Zeit weitete sich der Handel aus, die Mobilität ist gestiegen. Es gab neue Konflikte und da musste man einfach neue Regeln haben. Und dazu wurde etwas ganz Altes wiederentdeckt, nämlich das römische Recht. Da haben wir auch schon mal eine Sendung zugemacht über das Corpus Juris Civilis aus dem Jahr 533. Also nach diesem alten römischen Recht entwickelte sich dann modernes europäisches und auch weltliches Recht und die Zentrale war anfangs tatsächlich Bologna.
Also Bologna, Parma und Salerno, diese Unis sind ja alle in Italien. Wie sah es denn damals im übrigen Europa aus mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen?
Also es ging dann schleppend los, aber nach einer gewissen Zeit war Europa tatsächlich übersät mit Universitäten. Das ist übrigens heute auch noch so. Oxford und Cambridge etwa gab es zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Prag wurde 1348 gegründet, Wien 1365 und die älteste deutsche Universität, die steht in Heidelberg 1386, gefolgt 2 Jahre später von der Universität zu Köln 1388. Also man kann durchaus sagen, Europa hat sich zu einem Wissenskontingent gemausert und die Sprache an den Unis war Latein. Das bedeutete, jeder Student konnte Latein und konnte an jeder Universität studieren.
Wann kam denn eigentlich Laura Bassi in Kontakt mit der Universität in Bologna?
Also ein Jahr zuvor, also ein Jahr bevor sie Professorin wurde, nämlich 1732. Davor hatte sie immer Hauslehrer und sie war, das sagen alle, die sie damals gekannt hat, von denen wir etwas wissen, sie war sehr gut in Latein und Französisch. Und als 21-jährige junge Frau debattierte sie mit Wissenschaftlern über medizinische Fragen. Also das war schon sehr erstaunlich und deshalb ging ihre Karriere dann auch steil.
Ja, und Laura Bassi, die lernen wir jetzt mal richtig kennen. Grit Eggerichs hat einen Beitrag über sie gemacht.
Die ist aber wirklich schlau.
Unendliche, unglaubliche Gelehrtheit.
Über ihr Alter und ihr Geschlecht hinaus.
Und sie ist echt geistreich.
Laura Bassi war 1732 die Sensation schlechthin in Bologna.
Inter corpora mixta ad quorum constitutionem aqua concurrit.
Mit 19 Jahren erklärte sie älteren Männern die Erkenntnistheorie von René Descartes oder Aspekte der optischen Lehre von Isaac Newton. Sie wurde dazu an die Uni eingeladen oder auch ins Rathaus. Im April hatte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Im Juni bekam sie den Doktortitel. Im Oktober wurde sie Professorin an der Uni Bologna. Alles in einem Jahr.
Es wurde der Beschluss gefasst, der Dottoressa Collegiata Laura Maria Caterina Bassi an dieser Universität einen Lehrstuhl für Philosophie mit einem Gehalt von 500 Lire zu verleihen, um so ihre Mühen und Studien zu belohnen und die ehrwürdige Erinnerung an diese Jugendliche an die Nachwelt zu übermitteln.
Laura Bassi war eine Ausnahmefigur, fast so ein Kuriosum. Mit 5 sprach sie fließend Latein. Ihr Cousin hatte ihr das beigebracht. Sie las die Philosophen ihrer Zeit. Und Laura war Einzelkind. Ihre Eltern merkten, dass sie besonders begabt war und lernen wollte. Sie heuerten einen Hauslehrer an. Und der brachte ihr auch noch Physik und Mathe bei. Als sie den Doktortitel bekam, war das schon was Besonderes. Also auch wenn es vor ihr schon Doktorinnen gegeben hatte. Als Professorin war sie die einzige ihrer Art. Und ihre Kollegen und Vorgesetzten an der Uni, die städtischen Würdenträger, diese Männer waren sich einig, dass sie eine Ausnahme bleiben sollte. Dass sie gern weiter lernen und als tolles, begabtes Wunderkind die alte Unistadt Bologna schmücken sollte, aber
dass sie wegen ihres Geschlechtes nicht öffentlich in der Universität lehren soll, es sei denn auf Geheiß der Obrigkeit.
Dieses Verbot wurde erst Jahre später aufgehoben. Bis dahin hat sich Laura irgendwie anders beholfen. Der Austausch zwischen AkademikerInnen lief damals über Disputationen. Und das ging so ab. Eine gelehrte Person verkündet Thesen, andere Gelehrte kommen dazu und diskutieren darüber. Kontrovers. Laura durfte also an der Uni nicht vortragen. Aber sie konnte zu Disputationen von Kollegen gehen und argumentieren. Und das auf einer sehr soliden und immer breiteren Wissensbasis. Das Kuriosum Laura Bassi wurde über die Jahre eine respektierte Kollegin Laura Bassi. Also fast. Denn den Stempel der extrem begabten Ausnahmefigur wurde sie nicht los. Und da hing auch eine Erwartung dran. Wenn eine Frau sich schon der Wissenschaft verschreibt, dann bitte komplett. Kein Sex, keine Familie, keine Kinder.
Steht auf und empfanget die Insignien von Amt und Würden.
Als sie zur Dottoressa ernannt wurde, bekam sie einen silbernen Lorbeerkranz, ein Buch und einen Ring. Sie wurde mit der Universität verheiratet, wie eine Nonne mit dem Kloster. Weil sie nicht lehren durfte, lud sie zu Disputationen und physikalischen Experimenten zu sich nach Hause ein. Aber die Kollegen, die da zu ihr kamen, waren halt alle Männer. Und viele Leute in Bologna dachten, alles potenzielle Liebhaber. Das war lange kein großes Problem. Aber dann starb Lauras Vater. Männerbesuch ohne Mann im Haus kam damals nicht gut an. Und Laura wollte weiterforschen.
Und deswegen habe ich eine Person ausgesucht, die dieselbe Straße der Gelehrsamkeit wandelt. Und von der ich aus langer Erfahrung wusste, dass sie mich nicht davon abbringen würde.
Der Arzt und Physiker Giuseppe Verratti und Laura Bassi. Die beiden forschten schon lange gemeinsam und förderten sich gegenseitig. Und jetzt heirateten sie. Für die Leute in Bologna war das gewöhnungsbedürftig. Denn Laura war ja schon vergeben.
Sie täte echt besser daran, als Jungfrau zu leben.
Und zu sterben.
Aber Laura hatte entschieden.
Und das mussten jetzt auch alle Kleinbürger hinnehmen. Job und Familie zu vereinbaren, war wohl zu keiner Zeit einfach. Laura und Giuseppe bekamen 8 Kinder. 3 starben. Aber auch mit 5 Kindern und trotz Hauspersonal war es für die zwei ziemlich anstrengend, weiterhin zu forschen.
Ich halt's nicht mehr aus.
Und dann musste sich Laura auch noch mit den typischen Vorurteilen gegenüber erfolgreichen, schlauen Frauen rumärgern.
Eine gelehrte Frau, die keine guten Suppen kochen kann, taugt gar nichts.
Grit Eggerichs war das über Laura Bassi, die erste Frau, die Professorin wurde. Also, wir können zusammenfassen, jetzt schon mal eine wahnsinnig kluge Frau, oder Maren?
Absolut hochbegabt, würde man heute sagen. Ausnahmeerscheinung, sensationell.
Journalistin Maren Gottschalk ist das. Sie hat ein WDR-Zeitzeichen gemacht über Laura Bassi. Wie ist denn die Laura Bassi mit der Wissenschaft überhaupt in Berührung gekommen, Maren?
Ja, das war schon extrem früh. Sie war wirklich ein richtig kleines Mädchen noch. Das ist auch so ungewöhnlich. Und das hat mir ihre Biografin, die Professor Beate Zeranski, sehr schön erzählt.
Die Überlieferung sagt, dass sie von einem Cousin zunächst einmal Lateinunterricht erhielt, weil ihm einfach aufgefallen war, dass dieses Mädchen sehr klug war. Und mit dem Latein eröffnet sich ihr natürlich dann überhaupt erst die gesamte gelehrte Welt der frühen Neuzeit. Das ist sozusagen die Schlüsselqualifikation, so ähnlich wie wenn man heute eben Englisch lernt.
Ja, und nach dem Cousin hat das dann auch der Arzt der Familie, Gaetano Tacconi, festgestellt, wie begabt, wie klug dieses Mädchen ist. Und er hat dann die Eltern gefragt, ob er sie weiter unterrichten darf. Da war sie 12, 13, 14. Er wollte ihr Logik beibringen, Philosophie, Metaphysik. Und die Eltern mussten dann natürlich zustimmen, das haben sie auch getan, aber mit einer Bedingung, das musste geheim gehalten werden. Weil ein Mädchen, was so eine Bildung bekommt, das durfte nicht nach außen dringen. Das war so speziell und es schickte sich ja auch nicht, dass man als Mädchen solche Dinge lernte.
Ja, also heutzutage wäre man wahrscheinlich sehr dankbar über solche Angebote, aber damals war das ja noch ganz anders. Also welchen Einfluss hat denn ihr Elternhaus gehabt?
Ja, das war eben sehr ungewöhnlich, sehr positiv, dass die Eltern das erlaubt haben. Sie war das einzige überlebende Kind ihrer Eltern, muss man sagen. Alle Söhne sind gestorben. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass sie gesagt haben, was immer wir tun können, um dieses Kind zu fördern, das tun wir jetzt einfach mal, egal welches Geschlecht es hat. Und so hat sie eben schon als Kind angefangen, sich durch philosophische Texte von Aristoteles zu lesen, über die Beschaffenheit der Welt, über die Beschaffenheit der Materie, lauter solche Dinge. Die waren eben sehr, sehr besonders.
Du hast jetzt gesagt, philosophisches Interesse, sie war sprachbegabt, haben wir eben gehört. Wie war denn ihr wissenschaftliches Interesse?
Also zunächst war es das, was man ihr sozusagen angeboten hat, das, was der Tacconi, ihr Lehrer, ihr sozusagen geliefert hat, das hat sie aufgesogen, da ging es wirklich nur um die Philosophie zunächst mal. Später hat sie dann entschieden eigentlich für die Naturwissenschaft, das war damals noch nicht ganz so getrennt, wie wir das heute sehen, für Physik und für Mathematik. Sie hat sich für Newton interessiert, für das Gravitationsgesetz, dass eben jede Masse auf eine andere mit einer Kraft einwirkt. Sie hat sich für Elektrizität sehr interessiert. Das war im 18. Jahrhundert die Zeit, wo man so spektakuläre Experimente machen konnte, Funken fliegen lassen, Blitze künstlich erzeugen. Man konnte Leuten wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Das fand sie alles wahnsinnig spannend und insofern hat sie sich eigentlich von der reinen, sag ich mal, Philosophie in Richtung eben Naturwissenschaft, Physik, Mathematik entwickelt.
Und wie wurde denn Laura Bassi dann von der Gesellschaft in Bologna aufgenommen?
Ja, das war wirklich eine Riesensensation 1732. Das erzählt dann auch ihre Biografin Beate Zeranski sehr schön.
Laura Bassi löst 1732 einen unglaublichen Hype aus. Es gibt Presseberichterstattung, übrigens bis ins Ausland, bis zum Beispiel auch nach Deutschland hinein. Es gibt Briefe, es gibt Gedichtbände, es gibt eine Ehrenmedaille. Also Laura Bassi wird sehr begeistert aufgenommen. Sie wird geehrt als Inbegriff von Gelehrsamkeit, als Bolognesa Minerva, als Bolognesa Göttin der Gelehrsamkeit.
Ja, und das Schöne ist, irgendein Zeitgenosse hat geschrieben, die diskutiert mit der ganzen Welt, mit allen möglichen klugen Professoren und sie fürchtet sich vor niemandem. Und genau so ist auch der Titel des Buches von Beate Zeranski, sie fürchtet sich vor niemandem. Also das zu dieser ganzen Begabung kommt eben auch noch ein unglaubliches, ein Selbstbewusstsein, ein Mut, eine Chuzpe, würden wir sagen, die Laura Bassi auszeichnet.
Und dann hatte sie ja einen zu der Zeit wirklich auch noch sehr bekannten Förderer, nämlich Papst Benedikt XIV. Wie kam das?
Ja, der Papst Benedikt war ja ursprünglich aus Bologna. Prosper Lambertini war sein bürgerlicher Name. Er kannte sie dann sozusagen auch und er hat von Anfang an sie unterstützt, weil er eigentlich ein Papst war. Das ist auch etwas ungewöhnlich. Ein Aufklärungspapst, muss man fast sagen. Also dieser Papst war wirklich dafür, Glauben und Wissenschaft zusammenzuführen. Und deswegen hat er in Rom, aber eben auch in Bologna, die Wissenschaften gefördert, dass die Universität in Bologna so unfassbar gut ausgestattet war mit Experimenten, mit Instrumenten, mit Büchern, geht alles auf ihn zurück. Er hat der Universität und der Akademie eben sehr, sehr viel zukommen lassen.
Und sie hatte noch einen Förderer. Und das war zu dieser Zeit wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Nämlich, das war ihr Ehemann.
Ja, das hat das alles sozusagen nochmal getoppt. Das war Laura Bassi, von der viele meinten, so eine kluge Frau, so berühmt, die soll jetzt wenigstens nicht auch noch heiraten, sondern eigentlich irgendwie jungfräulich leben oder ins Kloster gehen. Die hat dann auch noch geheiratet. Und das erzählt auch Beate Zeranski.
Giuseppe Verratti ist für Laura Bassi vermutlich die wichtigste Person gewesen. Nicht nur im persönlichen Leben als ihr Mann, als Vater ihrer 8 Kinder, von denen 5 das Erwachsenenalter erreichten, sondern auch als Partner, als loyales Familienoberhaupt, das damit einverstanden war, dass Bassi sich so engagierte, wie sie sich engagierte. Und Bassi heiratet ihn, weil sie, wie sie in einem Brief sagt, überzeugt war, dass er sie nicht hindern würde an ihrer Arbeit und dass sie mit ihm dieselbe Straße der Gelehrsamkeit gemeinsam wandeln würde.
Ja, das war wirklich eine sehr innige Beziehung. Das wissen wir auch, wie gut die sich verstanden haben durch Briefe, die überliefert sind in einer Zeit, als Verratti auf Reisen war. Die sind wirklich sehr zärtlich, sehr umeinander besorgt, sehr zugewandt. Das ist wirklich sehr rührend, das zu lesen. Und sie haben sich ja auch so für dasselbe Thema interessiert. Er war Mediziner und interessierte sich sehr für die Elektrizität auch, inwieweit man sie in der Therapie einsetzen konnte. Und sie hatten gemeinsam den ersten Blitzableiter der Welt installiert auf der Akademie Bologna. Den mussten sie wieder runternehmen, weil die Bolognesen das nicht wollten, weil sie sagten, das zieht ja den Blitz an. Das ist natürlich in gewisser Weise richtig, aber es sorgt ja auch dafür, dass nichts passiert. Mhm. Also haben sie dann diesen Blitzableiter auf ihr Landhaus gesetzt. Und was noch sehr, sehr rührend ist, am Ende ihres Lebens, 2 Jahre vor ihrem Tod, wird die Professur für Physik in Bologna frei an der Universität und man bietet sie ausgerechnet Verratti an. Ach. Und er sagt, nein, ich bin doch hier nicht derjenige, der diese Professur haben muss. Laura Bassi muss sie haben, meine Frau. Und er lässt nicht locker, er gibt keine Ruhe, bis die Universität diese Professur dann wirklich Laura Bassi anbietet. Und sie ist dann tatsächlich auch die erste Professorin für Physik in Bologna.
Also ein Riesenlob an diesen Ehemann, der schon so früh so modern war.
Absolut.
Maren Gottschalk war das. Sie hat zum Leben von Laura Bassi recherchiert und daraus ein WDR-Zeitzeichen gemacht. Das könnt ihr euch ab dem 13. November anhören in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Matthias, wir haben ja jetzt eben gesagt, es gab sehr viele Universitätsgründungen auf unserem Kontinent und Europa war ja dadurch so ein bisschen sowas wie ein Wissenskontinent. Aber war er das denn für alle? Also galt das auch für Frauen?
Da kann man wirklich nur sagen, nein, das galt nicht für Frauen und um deren Bildungsstand oder Wissensmöglichkeiten war es wirklich schlecht bestellt, jedenfalls nach heutigen Maßstäben. Im Mittelalter, also sagen wir ungefähr bis 1500, aber auch in der frühen Neuzeit, also ungefähr bis 1750, hatten Frauen im öffentlichen Leben kaum eine Rolle. Sie hatten kaum etwas zu sagen. Sie waren beschränkt auf Haushalt und Kinder. Bildung und Wissen war damals sowieso nur in Klöstern möglich, aber eben auch nur für Mädchen reicher Eltern. Und die Inhalte waren dann Lesen und Schreiben. Das war schon mal eine Grundausstattung natürlich, aber eben auch Handarbeiten oder Haushaltsführung.
Wann hat sich das denn geändert?
Also es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert. Bis zum 19. Jahrhundert, da entstanden dann Gymnasien für Knaben. Und wenn du das erfolgreich durchlaufen hast, dann hast du die Berechtigung zum Hochschulstudium. Für Mädchen endete der Bildungsweg auf der höheren Töchterschule. Mhm. Und die Lerninhalte zielten auf gefällige Gattinnen ab und auf geschickte und vor allem natürlich züchtige Hausfrauen. Also mit tatsächlicher Bildung hat das wenig zu tun. Das änderte sich erst mit dem Aufkommen der Frauenbewegung so ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ja, wann und wie die Themen Frauen und Bildung sich näher kamen, das gucken wir uns jetzt näher an mit Professor Martin Kinzinger von der Uni Münster. Er ist Experte fürs Mittelalter und die frühe Neuzeit. Hallo, Herr Professor Kinzinger.
Hallo, grüß Sie.
Wie sah denn eigentlich Frauenbildung im Mittelalter aus? Gab es die überhaupt?
Ja, die gab es schon. Sie war nur ein bisschen anders, als wir das in der Moderne verstehen, weil Frauenbildung im Sinne von Schulbildung nicht selbstverständlich war. Mädchen wurden entweder von ihren Vätern zu Hause unterrichtet oder mehr oder weniger gar nicht, weil sie dann die handwerklichen Fähigkeiten lernen sollten, die sie für den Haushalt brauchten, und wollten aber in die Schule. Und daher haben wir Quellen, die diese Diskussion uns abbilden. Und je später, desto mehr durften Mädchen auch Schulunterricht genießen.
Was haben denn die Väter den Töchtern beigebracht? Also war das das Gleiche, was man auch Söhnen beigebracht hätte, oder waren das ganz andere Themen?
Im Prinzip war das das Gleiche. Wenn es Unterricht gab, also im Sinne von intellektuellem Unterricht, dann waren das Lese- und Schreibfähigkeiten in der Reihenfolge. Viele Menschen konnten damals lesen, in der Regel volkssprachliche Texte, nicht Latein, und mehr oder weniger, und konnten nicht unbedingt schreiben. Das waren zwei ganz verschiedene Dinge, aber das war dann für Jungen und Mädchen gleichermaßen nötig.
Würden Sie denn so weit gehen, dass man sagen könnte, es gab da im Mittelalter schon sowas wie eine Gleichberechtigung?
Nein, also es gab sicherlich nicht. Also es war eindeutig so, dass Frauen lange, vor allem von der Kirche, auch daran gehindert worden sind, gleichwertige Bildung zu erlangen. Wir haben im Spätmittelalter, im Übergang zur frühen Neuzeit, etliche Zeugnisse, dass Frauen reklamieren, genauso klug zu sein wie Männer, ja genauso Menschen zu sein, intellektuell genauso begabt zu sein. Und je häufiger das geschrieben werden muss, desto mehr merken wir ja, dass man ihnen das nicht zugestanden hat. Also Gleichberechtigung in dem Sinne ist sowieso ein moderner Begriff, aber die Gleichheit als Mensch, so basal, ist das, was die Frauen fordern und daher auch die gleiche Bildung haben wollen.
Wann fing das denn an zu kippen? Also seit wann gibt es denn in Deutschland höhere Bildungschancen für Frauen?
Wenn man es differenziert, muss man sagen, für einige Frauen hat es die schon immer gegeben. Nur das sind dann Frauen aus hohem sozialen Herkommen und mit exponierten Positionen in der Kirche, also Äbtissinnen. Da gibt es im 10. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert schon berühmte Frauen, so Roswitha von Gandersheim oder Hildegard von Bingen, Herat von Landsberg. Das waren geistliche Frauen mit einer Führungsposition in einem Kloster oder einem Stift. Die waren sehr gebildet, die haben sehr viel gewusst von der Wissenschaft, haben zum Teil korrespondiert mit Wissenschaftlern ihrer Zeit. Gibt's ganz beeindruckende Biografien, aber das sind Sonderfälle. Mhm. Wenn wir jetzt in die Fläche schauen und sagen, wie weit konnten Menschen Allgemeinbildung erlangen, dann hat man das in der Breite, in den Städten, erst im Spätmittelalter, dass die Mädchen einfach auch dieselben, wie eben gesagt, Lese- und Schreibkenntnisse erwerben wie Jungen.
Wodurch wurde das denn ausgelöst?
Der Wechsel ist eine Nachforderung durch die Gesellschaft. Die Frauen haben einfach gesagt, wir müssen ja schließlich beispielsweise etwa als Frau eines Handwerksmeisters die Waren verkaufen können. Das war tatsächlich so. Der Mann hat in der Werkstatt gearbeitet, die Frauen hat vorhin die Produkte verkauft. Deswegen musste sie wissen, was sie tut und musste das berechnen können. Das Rechnen ist die dritte große Kunst, die man ja elementar braucht, nicht neben Lesen und Schreiben, vielleicht sogar noch wichtiger als Schreiben. Also mussten sie das irgendwie lernen. Und wir haben im Spätmittelalter in den Städten Zeugnisse, dass der Lehrer, der die Schüler unterrichtet, die kleinen Jungen, dass der noch eine Frau hat und die unterrichtet dann die kleinen Mädchen im Nebenraum. Das war nicht im selben Verfahren, aber das wird immer häufiger. Um 1500 taucht es auf, dass man sagt, die Mädchen können hier bei der Frau des Schulmeisters auch lernen.
Hm. Welchen Anteil hat denn dann später die Frauenbewegung eigentlich gehabt an der Öffnung der Bildungswege für Mädchen und für Frauen?
Das ist dann sehr viel später, würde ich denken. Also wir haben ja richtig ein Frauenstudium von wenigen Ausnahmefällen im 18. Jahrhundert abgesehen. Da gibt es die ersten berühmten Frauen an den Universitäten, das sind aber Sonderfälle. Haben wir dann erst wirklich im späten 19. Jahrhundert, zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Und ich habe das immer so verstanden, dass das mit der späteren sogenannten Suffragettenbewegung zusammengeht. Also mit dem Eintreten von Frauen für Wahlrecht. Das hat dann so eine ganze Rahmung gegeben, die den Frauen mehr Rechte zugestehen will. Und da taucht die Frauen Bewegung auf, da macht sie das stark, aber so etwas Ähnliches wie eine Frauenbewegung gibt es vorher nicht. Wir haben im Spätmittelalter, ab dem 15. Jahrhundert in der Tat, um 1400 schon, etwas, was wir in der Forschung Querelle des Femmes nennen, also der Streit um das Recht der Frauen. Da kann ich nochmal eine berühmte Frau aus dem Mittelalter nennen, Christine de Pisan. Der Vater ist Hofastrologe beim französischen König und sie schreibt ein Buch über die Frauen, die Stadt der Frauen. Und da lässt sie alle möglichen Frauengestalten aus der Geschichte aufmarschieren und sagt denen, dass sie ja genauso wichtig sind wie die Männer und genauso tugendhaft und daher auch genauso viel Bildung haben sollten. Diese Querelle geht in die Frühneuzeit hinein. Da wird intensiv dann gestritten über das Wesen der Frauen, wie schon gesagt, die Menschlichkeit, die Intellektualität von Frauen. Das ist noch keine Frauenbewegung, aber geht so ein bisschen schon in die Richtung.
Wir springen hier so ein bisschen durch die Jahrhunderte, aber ich würde gerne noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die Sie gerade erwähnt haben, nämlich, dass Sie sagten, im späten 18. Jahrhundert, da seien Frauen an den Universitäten noch Sonderfälle gewesen. Wann waren denn Frauen an den Universitäten Normalfälle?
Also die ersten, die regulär studieren, eingeschrieben sind, promovieren, sind dann Medizinerinnen. Um 1900 taucht das auf. Das sind dann reguläre Studienfälle, die aber noch großen Widerstand fordern und im Prinzip auch immer noch die persönliche Unterstützung eines Professors brauchen, damit sie das dürfen. Danach beginnt es allmählich häufiger zu werden, aber nicht vor 1900.
Und wann wurde es normal?
Es ist jetzt schwer zu datieren. Also richtiggehend normal wissen wir ja leider, dass die Gleichberechtigung von Frauen erst im 20. Jahrhundert passiert ist, nicht? Also dass Frauen Verträge unterschreiben dürfen, ist, glaube ich, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts eingetreten. Dann haben wir eine Normalisierung. Also im Grunde, wenn man es krass sagen will, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es völlig normal ist, dass Mädchen dasselbe tun wie Jungs. Also das unter Vorbehalt gesagt, da gibt es auch keinen Zeitpunkt, an dem das jemand erlässt oder so. Nur vorher hat es immer noch Widerstände gegeben, aus Prinzip, dass Frauen das nicht tun sollen. Und das ist erst später dann, wirklich in unserer Lebenszeit fast, ist das erst normal geworden.
Die Frage ist, ob das tatsächlich heute schon normal ist. Da werden wir auch gleich noch drüber reden mit einer Professorin, die an einer Uni lehrt. Was ich noch gerne mit Ihnen besprechen würde, ist das Thema Netzwerke. Also das hört man immer wieder, dass Netzwerke an Unis gerade bei Männern existent sind, dass die sich gegenseitig sehr unterstützen. Hat es sowas auch bei Frauen gegeben? Gibt es weibliche Netzwerke, von denen wir berichten können?
Ja, die Anfänge hatten damit zu tun, das sind noch keine Netzwerke, aber die genannten Frauen aus dem 18. Jahrhundert waren protegiert von ihren Vätern oder von anderen älteren Männern, die Einfluss hatten, die sie wollten, dass sie unterstützt werden. Netzwerke sind das direkt noch nicht. Die würde ich wirklich erst mit der Frauenbewegung sehen. Auch diese Querelle, die ich eben erwähnte, wird von einzelnen Frauen betrieben. Das sind zwar exponierte Figuren, die sich kennen, und es haben ja auch Frauen im 17. Jahrhundert etwa schon Netzwerke gehabt an den Höfen, aber das läuft nicht so in eine Richtung, wie wir jetzt heute sagen, das Netzwerk führt in bestimmte Positionen. Und das gibt es wirklich erst in der Moderne.
Professor Martin Kinzinger war das. Wir haben gesprochen über Bildung für Frauen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Matthias, seit wann sind denn in Deutschland Frauen an den Universitäten als Professorinnen und Forschende vertreten?
Also die erste Professorin, die ich gefunden habe, das war Margarete von Wrangel. Die wurde 1923 mit dem Lehrstuhl für Pflanzenernährungslehre an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim betraut.
Wow, das ist viel später. Das sind fast 200 Jahre nach Laura Bassi.
Und es war auch noch eine Ausnahme. Dennoch, in der Weimarer Republik, wo wir uns ja mittlerweile befinden, waren junge Frauen in den Hörsälen keine Seltenheit mehr. Aber es gab natürlich damals wie heute Gründe dafür, dass immer noch mehr Männer an Universitäten waren. Es gab strukturelle Gründe, die für schlechtere Bedingungen für Frauen gesorgt haben. Es gab gesellschaftliche Stereotypen gegen Frauen. Und Männer dominierten die Gesellschaft natürlich mit der entsprechenden Hierarchie.
Dann gucken wir uns doch mal an, wie das heute aussieht. Wie sind denn die Zahlen? Wie viele Frauen sind denn tätig in Wissenschaft und Forschung heutzutage?
Also es geht eigentlich ganz gut los. 50,2%, also einen ganz kleinen Tacken mehr als die Hälfte der Studierenden, waren im Wintersemester 21/22 Frauen. 45% der Promovierenden waren Frauen, also schon ein bisschen weniger. Ja. Und dann kommt der Knick. Nur noch 35% habilitieren sich. Und hauptberufliche Professorinnen waren dann aber nur noch etwas über 26%, also die Hälfte. Es fängt 50 an und endet bei 26 mit einer Professur. Und je nach Fach ist das auch noch sehr unterschiedlich. Die wenigsten Professoren gibt es bei Mathematik und Naturwissenschaften mit knapp 21%. Die gute Zahl am Schluss sind Professorinnen rund 40% in den Geisteswissenschaften.
Ja, also es geht runter mit den Zahlen. Und wie es zu diesem Knick kommt, von dem Matthias gerade gesprochen hat, und auch über die weiteren gerade genannten Zahlen, spreche ich jetzt mit Professor Ulrike Auger. Sie ist Geschlechtertheoretikerin und arbeitet interdisziplinär an der Universität Hamburg. Hallo Frau Professor Auger.
Guten Tag, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
Aus Ihrer eigenen Erfahrung, ist das in Deutschland, Frau Auger, schwieriger, Professorin zu werden als Professor?
Ich habe viele internationale Erfahrungen gesammelt und kann im Vergleich sagen mit Europa oder auch mit den USA, dass es tatsächlich in Deutschland schwerer ist, auf eine Professur zu kommen für Frauen als für Männer. Ich war auch in zahlreichen Berufungskommissionen und habe da so einiges Interessantes miterleben dürfen. Und ja, ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun. Ich arbeite ja an der Universität Hamburg, aber auch an der Humboldt-Universität in Berlin, wo es ein großes Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterforschung gibt, das größte im deutschsprachigen Kontext.
Was jetzt, wenn wir auf die Fachgebiete mal gucken? Da haben wir gerade gehört, es gibt große Unterschiede. Warum ist denn der Anteil von Frauen in der Wissenschaft in Deutschland bei den Geisteswissenschaften doppelt so hoch wie in den Naturwissenschaften?
Es ließe sich erklären mit verschiedenen Angaben, die mit der Geschichte zu tun haben. Wir haben ja eine symbolische Geschlechterordnung, die eine Hierarchie abbildet. Und dort werden männliche Personen immer noch verbunden mit wissenschaftsnah, mit Intellektualität, und weibliche Personen werden verbunden mit vermeintlicher Natürlichkeit, Haus und Fürsorge und Kinderfürsorge. Das hat noch eine lange Nachwirkung. In Deutschland ist es aber auch so, dass an Frauen die schlechter bezahlten Stellen vergeben werden. Und natürlich gibt es hier disziplinenspezifische Besonderheiten. Und Frauen sind in Forschung und Entwicklung in Deutschland weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Ihr Anteil erreichte ja, wie wir wissen, 2019 nur 28%. Das war einer der niedrigsten Werte in der EU, wo Deutschland wirklich noch sehr viel aufholen muss.
Ja, ich würde aufs Geld gleich gerne mal gucken, hier aber nochmal fragen an der Stelle. Also bei uns wurde früher, ich sag's jetzt mal ganz salopp daher, in der Schule immer gesagt, die Geisteswissenschaften, ja, das sind ja die Laberfächer, das ist alles viel einfacher. Zieht sich das bis in die Uni durch, dass es tatsächlich einfacher ist, da eine Professur zu bekommen in den Geisteswissenschaften als in den Naturwissenschaften?
Es gibt sehr starke stereotype Vorurteile, die immer noch vorhanden sind. Und es ist auch so, bevor sich ein System ändert, hat es ein großes Beharrungsvermögen. Also dort, wo schon mehr Männer auf Professuren sitzen, ist es schwieriger, die Situation zu verändern und mehr Frauen zu berufen.
Also das ist ein langfristiger Prozess.
Ja, das kann man auch kulturwissenschaftlich erklären. Das wurde untersucht, wie solche Beharrungsprozesse funktionieren. Der französische Kulturwissenschaftler und Philosoph Pierre Bourdieu hat das zum Beispiel untersucht. Er hat davon gesprochen, dass es ein bestimmtes symbolisches Kapital gibt. Wer dieses besitzt, hat eine Vorherrschaft, und das Symbolische wie eben auch das materielle Potenzial, das haben im Moment eben die Männer noch inne, und deswegen ist es auch sehr schwierig, dort etwas zu verändern.
Würden Sie denn sagen, dass Frauen mittlerweile an Unis naturgemäß die gleichen Aufstiegschancen haben wie Männer, oder gibt es immer noch diese Jobangebote, wo drin steht, bei gleich guter Bewerbung haben Frauen den Vorzug? Also sind Frauen immer noch abhängig von diesen Vorschriften?
Diese Vorschriften gibt es, aber diese Vorschriften helfen ja eigentlich auch nicht. Denn es gibt eine starke Benachteiligung in der Berufungspraxis immer noch. Und wenn dann aber da in der Ausschreibung steht, dass Frauen bei gleicher Eignung berufen werden würden, dann funktioniert es trotzdem nicht, denn die sogenannte gläserne Decke verhindert immer noch Aufstiegschancen. Auch bei der sogenannten gleichen Bewerbung wirken ja weiche Kriterien und stereotype Vorurteile gegenüber Frauen. Es werden also insbesondere Personen benachteiligt, die sich inhaltlich mit der Diskriminierung anderer auseinandersetzen. Das heißt, wenn Menschen in den Fächern sich mit geschlechterkritischen Fragen auseinandersetzen, haben sie sogar in dem jeweiligen Fach eine schlechtere Bewerbungschance. So bleibt eben die hierarchische Geschlechterordnung erhalten. Und es ist eben dort sehr schwierig herauszutreten. Verändern könnte man das wahrscheinlich, indem es Vorschriften zu paritätischer Besetzung an Fakultäten gäbe. Und wenn die Gleichstellung rechtlich umgesetzt werden muss, können wir sehen, dass dann mehr Gleichstellung auch passiert.
Sie haben gerade von der gläsernen Decke gesprochen. Können Sie die noch mal ein bisschen genauer erläutern, was das bedeutet?
Das bedeutet, dass es stereotype Vorurteile gibt, die wirken, die es Frauen verhindern, zu höheren Führungspositionen aufzusteigen. Und das sind Männerbünde, die dahinter stecken, bestimmte Machtinteressen. Und diese verhindern eben, dass Frauen, obwohl sie die gleichen Leistungen erbringen, dann in Führungspositionen kommen. Und das, was als weiche Kriterien vorgegeben wird, wie eine vermeintliche Stelle denn geführt werden müsse, das ist meistens noch nach älteren bis veralteten Vorgaben der Kommunikation ausgeschrieben. Und dort ziehen dann Frauen auch häufig den Kürzeren.
Hm. Wie sieht's denn aus mit dem Thema Netzwerken? Ich wage es mich kaum noch zu fragen, weil Sie ja gerade schon von Männerbünden gesprochen haben. Also funktioniert geschlechtsübergreifendes Netzwerken an Unis? Können Frauen da mitmachen?
Es gibt ein geschlechterübergreifendes Netzwerken und es ist auch so, dass es ja auch viele Männer gibt oder Menschen aller Geschlechter, die sich dafür einsetzen, dass Geschlechtergerechtigkeit an den Universitäten wie in der Gesellschaft entstehen. Und dort gibt es ja Institutionen und Strukturen, die sich gebildet haben, wie eben die verschiedenen Zentren für Geschlechterforschung, die es in Deutschland und auch an den verschiedensten Universitäten gibt. Die sind dann europäisch und international vernetzt. Und es gibt natürlich auch politische Einrichtungen, die mit der Wissenschaft zusammenarbeiten. Zum Beispiel gibt es in Berlin die überparteiliche Fraueninitiative, wo Menschen, die in den Parlamenten gearbeitet haben, sich über Parteiengrenzen hinaus zusammenfinden, um an solchen paritätischen Fragen, also Fragen zu Gleichstellung und Teilhabe und Beendigung von Benachteiligung zu arbeiten.
Hm. Wir hatten eben schon mal ganz kurz angesprochen, das Gender Pay Gap an den Unis, also die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Sie haben ja eben schon gesagt, die gibt es, ne? Und wie groß ist dieser Gender Pay Gap?
Ja, Gender Pay Gap beschreibt ja den Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern.
Genau.
Und diese Ursachen hierfür sehen verschieden aus. Frauen arbeiten beispielsweise ja in schlechter bezahlten Berufen oder erreichen seltener Führungspositionen als Männer. Einige Frauen erhalten sozusagen auch von ihrem Arbeitgeber weniger, wenn Tätigkeit, Bildungsweg und Erwerbsbiografie vergleichbar mit denen der männlichen Kollegen sind. Seitdem man das weiß, ist eigentlich auch ganz deutlich klar, warum sich nichts ändern soll, weil natürlich diejenigen, die doppelt so viel verdienen wie Frauen in Deutschland, da kein Interesse daran haben, das zu verändern.
Ja. Professor Ulrike Auger war das, sie ist Geschlechtertheoretikerin und sie arbeitet interdisziplinär an der Universität in Hamburg und auch in Berlin. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für das Interesse an dieser Thematik.
Matthias, die Anzahl der Frauen in höchsten Positionen in der Wissenschaft, die entspricht zwar immer noch nicht ihrem Anteil in der Bevölkerung, aber immerhin ist der Anteil gewachsen im Vergleich zu früher. Das können wir ja sagen. Wollen wir so weit gehen zu sagen, dass diese Entwicklung so weitergehen wird?
Also ich würde mal vorsichtig sagen, ich hoffe, dass sie so weitergeht. Jedenfalls, ich habe diese Hoffnung. Es gibt aber eben auch ein großes Aber. Und zwar, wenn man aufs Geldverdienen schaut. Frauen im Lebenserwerb sind etwa bei 850.000 Euro. Männer im Lebenserwerb, also was sie im ganzen Leben an Arbeit erwerben, sind bei 1,5 Millionen. Und zwar immer in den vergleichbaren Berufen geguckt. Frauen haben einen Nachteil, jedenfalls unter diesem Aspekt. Kinder, das ist klar, mindern den lebenslangen Einkommenswert der Mütter. Und bei Männern sieht man da kaum einen Unterschied. Wenn sie Väter geworden sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität Berlin hat herausgefunden, der Gender Pay Gap ist immer noch signifikant, auch wenn viele Väter eine Auszeit durch Elternzeit nehmen. Erziehung und Betreuung zwischen Elternteilen besser aufgeteilt wird als früher. Dadurch profitieren auch die Väter, denn dann sehen sie ihre Kinder aufwachsen und es kann dazu führen, dass mehr Frauen Karriere machen, was, wie gesagt, ich sehr hoffe.
Das hoffe ich auch sehr, da schließe ich mich an. Also wir sind noch längst nicht am Ziel. Das war eine Stunde History über Laura Bassi, die erste Universitätsprofessorin Europas. Und in der nächsten Sendung, da geht es um eine Lüge, die sich über mehrere Jahrhunderte gehalten hat, die pipinische Schenkung.
Und die wird zurückgeführt auf Konstantin den Großen. Nochmal ein paar Jahrhunderte vorher, es ist eine unglaubliche Geschichte.
Die gibt's in einer Woche. Danke.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.